Ich hätte beinahe gesagt, ich hoffe nicht, dass das die letzte Predigt ist, die ich hier bei euch mal gehalten habe. Ich hoffe, dass ich in der Zukunft euch auch nochmal wiedersehen kann. Ich muss das einfach nochmal so sagen. Ich schätze das immer sehr, hier bei euch zu sein. Ja, jetzt wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Sehnsucht nach Halt. Und ich möchte dabei beginnen in unserem letzten Sommerurlaub. Meine Frau und ich, wir lieben es, Fahrrad zu fahren. Und wir haben, wie sich das für gute Camper gehört, die regelmäßig nach Holland fahren, natürlich auch holländische Fahrräder. Und mit denen waren wir dann wieder unterwegs gewesen. Und da kamen wir an einem Hochseilgarten vorbei. Wir selbst gehen auch doch auch ab und zu mal hinein in so einen Hochseilgarten, aber dieses Mal waren wir nur die Zuschauer. Und das war der höchste Hochseilgarten, den es in den Niederlanden gab, zumindest nach dem, was die Beschilderung da sagte. Nämlich, man ist am höchsten Punkt 25 Meter hoch. Das ist schon ganz ordentlich. Wir standen also am Eingang von dem Seilpark, von dem Kletterpark und waren uns am Umschauen. Und wir beobachteten über dem Eingang, da ist dann so das Ende auch gleichzeitig von dieser Kletterpartie, dass dort oben eine kleine Gruppe von Leuten im Wipfel oben war. Also man muss dann schon wirklich so stehen und richtig hochgucken. Und oben zwischen dem einen und dem anderen Baum war ein Drahtseil gespannt, nicht wo sie drüber liefen, sondern fast wie in einer Zirkusvorstellung war dort ein Fahrrad oben montiert. Und nun denkt ihr, naja, das Fahrrad, das war alles ganz locker. Ja, die haben das so gemacht, dass man einfach nur drauf sitzen und dann rübersausen kann. Fehlanzeige. Das Fahrrad war ohne Schläuche und Mäntel und die Felgen liefen einfach in dem Stallseil. Gleichzeitig war das Fahrrad auch natürlich gesichert, dass es nicht runterfällt. Dann hat man rechts und links zwei Seile. Und jetzt musst du darüber. Okay, du klingst dich oben ein und jetzt darfst du Fahrrad fahren darüber. Und jetzt passierte das, was einem hoffentlich nicht so oft passiert. Als wir gerade da waren, fuhr also eine Person darüber, irgendein junger Mensch war das, ich konnte es nicht erkennen, ganz genau. Auf jeden Fall, so ziemlich in der Hälfte vom Seil, fängt das an zu wackeln da oben. Und ich denke, was passiert jetzt gleich? Und wups, so passierte es auch, das Fahrrad kippte, die Person hing 25 Meter über dem Boden, da irgendwo oben in der Luft rum und das Bein verhakt in dem Fahrrad, da kam etwas auf. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auch im Kletterpark war, dann kriegst du Sehnsucht nach Halt. Weil ich sage dir es, das ist kein schönes Gefühl da oben. Und so war es auch. Die Person, ich denke, es war eine Frau, eine Junge, die war am Schreien da oben. Hilfe, gell, dann auf Holländisch, Hülp, Hülp. Ja, und dann konntet ihr sehen, dann ist dann schnell einer darauf gesaust, den Baum hochgeklettert. Ich habe noch nie einen Menschen so schnell einen Baum hochklettern sehen. Auf jeden Fall schnell da hoch, zack, 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 zack. Und alles gekonnte Griffe und die Frau wurde gerettet da oben und wurde dann auf die andere Seite gebracht. Die Sehnsucht nach Halt wurde dadurch gegeben, dass dieser Mann professionell dann die Füße unter die Arme machte und dann zack noch ein Seil rumgewickelt hat und relativ schnell war die wieder gerade und hat er sie dann darüber gebracht auf die andere Seite. Schaut mal, unser Leben möchte ich vergleichen heute mit so einem Hochseilgarten. Wenn du mal in einem Hochseilgarten warst, ist das so, im Hochseilgarten gibt es immer verschiedene Schwierigkeitsgrade, wo du dich bewegen kannst. Es gibt Stellen im Hochseilgarten, die sind relativ leicht, die schafft jeder von euch. Aber es gibt auch Stellen, die sind schon ein bisschen schwieriger. Du musst über Seile gehen und das wackelt dermaßen oder über Taue klettern und also gibt da schon wirklich interessante Sachen. Und unser Leben in der Beziehung mit Gott möchte ich auch so vergleichen. Unser Leben geht nicht immer konstant gleichmäßig, sondern oft, so ist auch mein Eindruck, und je älter ich werde, je stärker wird der Eindruck, ist unser Leben so, dass das ganz oft so ist, dass es schwierige Phasen gibt im Kletterpark unseres Lebens, sage ich mal. Phasen, wo es eben am Wackeln ist. Phasen, wo du vielleicht wie die Frau auf dem Fahrrad da oben bist und auf einmal kippt das ganze Ding und du denkst, jetzt falle ich wirklich ins Bodenlose hier. Und wir wollen das heute uns mal angucken, wie das in der Bibel aussehen kann. In der Bibel sehen wir Leute, Menschen, die viele Schwierigkeiten durchgemacht haben, die auch Sehnsucht nach Halt hatten. Wir wollen heute gucken, wie sie das bewältigt haben, wie sie nicht ins Bodenlose gefallen sind. Und ich lese uns dazu Gottes Wort aus Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Darum auch wir, schreibt der Hebräerbriefschreiber, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und ich lese auch noch Vers 3. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie du Halt finden kannst in deinem Leben, wollen wir einmal kurz in das Kapitel 11 vom Hebräerbrief reinschauen und uns exemplarisch einige Leute angucken und schauen, dass auch sie Sehnsucht nach Halt hatten, dass wenn man ihre Lebensumstände betrachtet, dass man dann sieht, dass es ihnen gegangen ist wie im Kletterpark, wenn du nicht mehr weiter kannst, so wie ich es gerade geschildert habe. Nehmen wir als ersten einmal aus Kapitel 11 den Vers 7, und dort wird ein Mann genannt, den doch die meisten Leute noch irgendwie kennen, und der heißt Noah. Der Noah hatte nun wirklich gar kein leichtes Leben gehabt. Denn wenn man die Geschichte von Noah liest, man liest einfach so schnell drüber, ja, der Noah baute eine Arche und tat alles genau, wie Gott es gesagt hat, aber das war ja jetzt gar nicht der Hochseilgarten, sondern da muss man im Alten Testament mal schauen, worin bestanden diese wahnsinnigen Herausforderungen, die dieser Mann hatte? Nun, die bestanden darin, dass die gesamte Gesellschaft seiner Zeit gesagt hat, wir brauchen Gott nicht mehr. Wir leben andere Werte als das, was der Noah mit seiner Familie lebt. Das brauchen wir alles nicht. Wir wissen das besser. Wir können das auch ganz gut ohne Gott meistern. Und ich sage einmal, wenn wir jetzt heute in unsere Gesellschaft gucken, dann wankt und wackelt es um uns herum auch. Wir sind zwar Weltmeister im Verdrängen und sagen uns ja, noch geht es uns ja gut. Aber wenn du genau hinschaust, dann leben wir eigentlich, so wie es Neue Testament auch sagt, in Zeiten, wie es auch bei Noah war. Nämlich, wenn wir jetzt an die Wahl vom amerikanischen Präsidenten denken, was war das für eine Wahl? Wir wollen jetzt nicht politisch werden, sondern ich möchte einfach nur sagen, wie da miteinander umgegangen wurde, ihr Lieben, das war, wie man in Deutschland zu sagen pflegt, unter der Gürtellinie. Der Respekt ist einfach weg. Wir gehen miteinander um in unserer Gesellschaft, dass einem manchmal die Haare zu Berge stehen können. Das betrifft auch ansonsten den Umgang. Wenn irgendetwas jemand verkehrt macht, einen Fehler, ist es die größte Freude, die heute Menschen haben,
dass man dann den anderen dermaßen zerlegt, dass er fast nicht mehr lebensfähig ist. Und davor dienen dann die Medien, die man heute hat. Da kann man das ja wunderbar machen damit. Wir können aber noch weiter gucken. Nehmen wir einmal Belgien. In Belgien gibt es ja die Euthanasie, das heißt, dass Menschen sich töten lassen können, auf Wunsch, wenn sie denn sterbenskrank sind. Insgesamt haben sich schon 13.000 Leute töten lassen. Und niemand hat ein Problem damit. Aber das genau ist ein Problem. Dass wir nicht mehr in der Lage sind, dass wir in einer Gesellschaft leben, wie bei Noah, wo man nicht mehr die Hände faltet, nicht mehr mit den Menschen am Bett sitzt, wenn sie sterben, wo man einfach sagt, tu sie einfach da hinten in die Kammer und dann geben wir ihnen was zu trinken und dann sind sie weg. Und ich sage das nicht als jemand, der nicht wüsste, was das bedeutet. Vielleicht sitzt jemand und sagt, Matthias, du weißt gar nicht, wie es ist. Doch, wir wissen es, weil Veras Schwester war 13 Jahre krebskrank. Und wir haben es erlebt, wie meine Schwägerin gestorben ist. Wie sie in der Palliativpflege gepflegt wurde. Also ich will damit sagen, da war halt nötig. Wenn die ganze Masse der Menschheit in diese Richtung schwimmt und du schwimmst in die andere, dann wird es schwierig in deinem Leben. Dann wankt und wackelt es. Dann kann schon mal vorkommen, dass du sagst, mein lieber Mann, ich habe hier den Eindruck, die ganzen Grundfesten unserer Gesellschaft, die wackeln alle. Wo ist hier der Halt in meinem Leben? Gucken wir weiter. Kapitel 11, Vers 11. Die Sarah. Sarah war die Frau von Abraham. Und wisst ihr, wir lesen die Geschichten oft so oberflächlich schnell. Und dann steht da, wenn man das in der Bibel betrachtet und liest, dass der Abraham und die Sarah keine Kinder kriegen konnten. Boah, ja. Das ist halt eine Bibelgeschichte, schnell mal gelesen, ja. Aber wenn du das jetzt mal überlegst, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, ein Ehepaar, die jung verheiratet sind, die sich immer Kinder gewünscht haben und die können jetzt keine Kinder bekommen. Es geht nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Hochseilgarten, wo manchen dann der Boden unter den Füßen weggeht. Wo du sagst, jetzt wackelt's aber mal ganz gewaltiglich in meinem Leben. Jetzt verliere ich mal gerade den Halt. Das ist nicht immer so einfach zu verarbeiten. Ich denke daran, in der Gemeinde, wo wir uns da vorgestellt haben, wo wir dann heute erfahren, ob es was wird oder nicht wird, da gab ein Ehepaar Zeugnis. Und das hat mich wirklich sehr erschüttert an dem Tag, wo ich da war. Da habe ich die zweite Predigt dort gehalten. Eine Familie, die dann ihr drittes Kind verloren hat und nur wenige Stunden es haben durfte. Das war schon erschütternd. Dann wackelt's. Wie die da vorne standen, dann hatte ich aber auch mal so einen dicken Klumpen in meinem Hals gekriegt. Oder ich denke an einen jungen Familienvater, mit dem ich gesprochen habe, nach dem Gottesdienst, wo ich so dachte, der sieht doch kerngesund aus, der Kerl. Aber von wegen kerngesund. Als wir dann länger redeten, sagte er, ja, ich habe eine Borreliose gehabt. Und eine Borreliose wird verursacht durch einen Zeckenbiss. Und der hat sich im zentralen Nervensystem festgesetzt. Und jetzt ging es schon wieder einigermaßen. Er sagte, ja, weißt du, Matthias, ich konnte noch nicht mal mehr essen. Ich hatte wie bei Parkinson'scher Krankheit so einen Tremor gehabt, dass mein Essen mir vom Löffel runtergefallen ist. Ich konnte nichts mehr machen. Dann wackelt's in deinem Leben, aber richtig. Und er sagte, ich bin immer noch nicht wieder richtig bei Kräften. Ich bin junger Familienvater, ich kann meine Familie nicht richtig unterstützen. Gucken wir noch ein paar Beispiele hier aus Hebräer 11. In Hebräer 11, Vers 22 steht, der Josef wird da genannt. Wenn man die Geschichte von Josef guckt und man ein bisschen ein Seelsorger ist, dann denke ich an viele Geschichten, die ich gehört habe. Die Familiendramen, die es gibt. Und gerade jetzt an Weihnachten gibt es auch viele Familiendramen. Hier war es so, Josef war der Lieblingssohn und so ist das oft halt, ja. Man hat ein Lieblingskind, der liegt einem ein bisschen mehr wie das andere Kind. Und vom Lieblingssohn, das hat er natürlich gemacht, dass seine Brüder bitter wurden, also hat es richtig einen Knatsch gegeben in der Familie. Das kann ich mir richtig vorstellen. Da gab es richtig dicke Reibungspunkte und dann irgendwann haben die Brüder gesagt, du blöder Lieblingssohn, jetzt werden wir mal sorgen, dass das vorbei ist. Und dann, was passierte? Er wurde verkauft vom Lieblingssohn zum Sklaven und dann als Migrant nach Ägypten.
Und jeder, der heute Fernsehen guckt, weiß, was das bedeutet, Migrant sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal so von einem auf den anderen Tag in ein anderes Land transportiert worden bist, wo du die Sprache nicht kennst, wo du die Kultur nicht verstehst. Und das war beim Josef der Fall. Da hat's gewackelt im Leben. Da war kein Halt mehr. Da war das ganze Leben einfach mal so ein Strich durch von einem auf den anderen Tag.
Nehmen wir noch den König David, 11 Vers 32, er wird auch erwähnt. Hast du schon mal Probleme mit deinem Chef gehabt?
Gibt's hier welche, die Probleme schon mal mit dem Chef gehabt haben? Ihr braucht euch nicht melden, gell? Weil wer weiß, vielleicht sitzt ein Chef ja auch hier im Gottesdienst. Das könnte dann gefährlich werden, ja?
Deswegen, der David, 11 Vers 32, hat erlebt, dass er einen eifersüchtigen, bitteren und jähzornigen Chef hatte.
Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der König Saul, der damals amtierte, der war einfach eifersüchtig. David ist besser als ich. Kennt ihr das? Oh Mann, wenn du Storys von Firmen hörst, da ist das ja laufend so. Der bringt's mehr, ja? Der hat irgendwie so einen Stein im Brett beim Chef und ich nicht. Kennt ihr das? Natürlich kennen wir das. Und in der Schule ist das auch so. Und egal, wo wir uns befinden, so.
Und wenn dann einer auch noch eifersüchtig ist und seine Eifersucht an dir auslässt und das nicht nur Tage oder Wochen lang, beim David war das jahrelang,
dann hat's auch gewackelt in seinem Leben. Da war kein Halt. Und so könnte man noch viele andere Beispiele hier aufführen. Zuletzt vielleicht noch hier ein paar Sachen. Der Abraham, 11 Vers 8. Abraham wurde von Gott berufen. Und schaut mal, auch deine Berufung, wenn Gott dich für irgendeine Aufgabe beruft, kann auch dazu führen, dass es mal wackelt in deinem Leben. Ich sag mal, wenn ich das jetzt so überlege, wie es uns gegangen ist, so als Missionaren, das ist nicht immer so einfach. Da wackelt es auch mal. Dann musst du Sicherheiten loslassen, die du immer gewöhnt warst. Und so war es bei Abraham auch. 11 Vers 8, Gott sagt zu ihm, ja Abraham, zieh jetzt mal in ein anderes Land. Manche würden sagen, ja, da habe ich Lust dazu. Ja, so die junge Generation würden sagen, ja, das ist ja schön. Der Abraham war richtig modern, ja, nicht immer nur zu Hause sitzen, auch mal ins Ausland. Aber ich sag's mal, trotzdem ist das nicht so einfach, weil er musste raus aus seinem Haus, den ganzen Wohlstand verlassen, den Luxus. Er wurde vom Hausbesitzer zum Nomaden. Campingurlaub. Ja, manche lachen. Aber es ist im Prinzip so, der Mann hatte ein Haus, der hatte alles, was man sich vorstellen kann. Und jetzt gehst du einmal in Zelten wohnen, dein ganzes Leben lang, den Rest noch. Also, auch da schwierig. Und so werden noch eine ganze Menge andere Leute hier erwähnt, die ich aber jetzt nicht alle der Reihe nach durchgehen kann, weil sonst passiert es, was dem Paulus passiert ist. Dann könnte es sein, dass jemand sagt, jetzt falle ich langsam in Schlaf hier, weil er es hinauszog bis Mitternacht, gell? So heißt es dann von Paulus. Auf jeden Fall möchte ich jetzt vor allen Dingen ja zeigen, also wenn ihr das Kapitel 11 mal schaut vom Hebräerbrief, dann seht ihr, dann werden noch viele, viele andere Beispiele genannt, wo ihr seht, das Leben derer, die mit Gott gelebt haben, war nicht immer glatt und da war viel Grund dazu, Sehnsucht nach Halt zu haben. Da war sehr viel Grund dafür. Und nun sagt hier der Hebräerbriefschreiber, er hilft uns dabei, dass wir mal sehen können, wie wir an dieser Stelle, ja, wie wir an dieser Stelle Halt in unserem Leben bekommen können. Und das Erste, was hier steht, ist Kapitel 12, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Also der Hebräerbriefschreiber sagt, schaut jetzt nicht nur, dass es gewackelt hat im Leben dieser Menschen, sondern schaut mal, was hat das bei ihnen ausgemacht, dass sie nicht untergegangen sind, wenn es so gewackelt hat. Und was war das ganz genau? Diese Männer und Frauen im Alten Testament hatten Folgendes gemacht. Das Erste, was sie taten, war, und das kann man überlesen, das steht auch hier in Kapitel 11 immer wieder geschrieben,
Nämlich das Erste, was sie machten, ist, dass sie sich an Gottes Wort hielten. Sie klammerten sich an Gottes Wort. Und jetzt fragst du dich ja vielleicht, ja, jetzt kommt wieder die christliche Keule, ich muss die Bibel lesen. Aber das meine ich damit gar nicht. Klammern an Gottes Wort meint was ganz anderes. Warum klammerten sie sich an Gottes Wort und warum gab gerade das ihnen Halt? Nun, unser Leben funktioniert folgendermaßen. Wenn du in einem Kletterpark bist, kannst du das mal testen. Wenn du in einem Kletterpark bist oder in einer gefährlichen oder schwierigen Situation, hat das viel mit deinem Denken zu tun, wie du damit umgehst. Also ein Beispiel. Ich kletterte in den Hochseilpark beim Campingplatz, wo wir dann da Camping gemacht hatten. Und da war vor mir eine Frau und da hat es mit dem Denken nicht gut geklappt. Ja, doch, doch, das hat mit dem Denken zu tun. Sie kletterte nicht, dass sie nicht gut denken konnte, das war nicht ihr Problem. Aber die Gedanken zu kontrollieren und in der richtigen Weise zu steuern, sie kletterte in den Hochseilpark und am Anfang war es noch ganz leicht und trotzdem hat es nicht geklappt. Weil in ihrem Kopf sind Sachen abgelaufen, ach du liebe Zeit, wie schaffe ich das jetzt? Meine Beine werden schon ganz weich, die Arme werden auch immer weicher. Und dann kommt man richtig gucken und ihr Mann hat sie ermutigt und hat gesagt, nein, 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 denken richtig, du kannst das jetzt noch schaffen, die paar Meter. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Weg war sie. Und zum Glück war dann wieder einer vom Hochseilgarten, so ein junger Kerl, der Sport studiert hat, der ist da reingeklettert, der hat dermaßen Muskeln, der hat die Frau einfach hochgezogen, zack, da war die wieder oben, so, komm, und dann wieder auf die andere Seite. So. Aber der Punkt ist, Gottes Wort, und das machte diese Leute aus, Gottes Wort beeinflusst dein Denken. Es hilft dir, die richtige Lebensperspektive zu behalten. Und ihr könnt meine Frau fragen, wenn ich nicht regelmäßig im Wort Gottes lese und mein Denken zurechtgerückt wird und dadurch auch meine Gefühle, dann merkt es meine Frau, nämlich daran, dass sie dann zum Abladeplatz wird dessen, dass ich sage, Vera, jetzt habe ich wieder den Halt verloren und es wackelt alles hier. Da muss sie es ausbaden. Und deswegen, Klammern an Gottes Wort bedeutet, dass du jeden Tag, aber wirklich jeden Tag zu Jesus sagst, Vater im Himmel, ich will dein Wort lesen, weil ich mein Leben sehen will aus der Perspektive, wie du das siehst. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast vielleicht eben Ärger mit deinem Chef in der Firma. Und ich kenne viele Christen, die dann kommen und sagen, hier Pastor Matthias Schilp, gell? Ich habe so einen Ärger mit dem Chef, ich muss unbedingt in die Seelsorge kommen. Ja, das kannst du gerne machen. Dann kommen wir in die Seelsorge. Aber wofür ist die Seelsorge da? Damit die Gedanken wieder in die richtige Richtung kommen. Und die Gedanken lauten, wenn du Probleme mit deinem Chef oder mit dem Arbeitskollegen oder mit deinem Nachbarn hast und deswegen dein Leben wackelt und du Sehnsucht nach Halt hast, den du gerade verloren hast, dann sagt Gottes Wort etwas. Was sagt es? Es sagt, dass Gott in deiner Schwachheit mächtig werden will. Es sagt dir auch, dass du deine Feinde lieben sollst, so wie Christus dich geliebt hat. Und dann sagst du, das kann ich ja gar nicht. Ja, das macht nichts, weil Gott will ja in deiner Schwachheit mächtig werden. Und jetzt kommt es auch an, wie du denkst. Ob du denkst, ich muss es jetzt bringen und das bringe ich ja gar nicht, weil das kann ich nicht. Und mein Feind lieben, das schaffe ich schon gar nicht. Oder ob du jetzt von Gottes Wort her weißt, was Gottes Perspektive da für dein Leben ist in dem Moment. Sehr, sehr wichtig. Bei vielen, vielen Christen beobachte ich, egal wo, ob in Luxemburg, ob in Belgien, ob in Holland, wo wir auch Unterstützergemeinden hatten, oder in Deutschland, beobachte ich, dass Leute sich nicht mehr als Christen an seinem Wort festhalten. Da liegt die Bibel schön auf dem Nachttisch und da liegt sie gut. Und an dieser Stelle müssen wir einen Unterschied machen. Also eine Sache, die wir von den Wolken der Zeugen lernen können, ist, halte dich an Gottes Wort und seine Prinzipien fest, egal was die Leute rund um dich denken und sagen. Weil das gibt dir wirklichen Halt und wirkliche Stabilität. Weil dieses Wort kommt ja nicht von irgendwem, sondern es kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat und der der Schöpfer ist von allem, der der Anfang und das Ende ist und der hier alles unter Kontrolle hat. Gucken wir das Nächste. Wenn ihr dann schaut, die Situation, die diese Leute hatten, mussten sie noch etwas tun. Und das fällt uns auch unglaublich schwer, inklusive mir. Das ist auch nicht immer so einfach. Das ist eine wirklich schwere Lektion, aber voll wichtig. Was können wir von der Wolke der Zeugen noch lernen? Nämlich, sie vertrauten Gott, auch wenn sie nicht alles verstanden haben in ihrem Leben. Warum das so ist? Schau mal, wenn Gott zu Abraham sagte, geh jetzt von Ur in Chaldea in ein Land, was du nicht kennst. Was würdest denn du darauf antworten? Sag mal, wie du mit Gott reden würdest, wenn Gott dir das sagen würde. Da würden wir wahrscheinlich sagen, ja, jetzt warte mal gerade, Gott, ja? Einen Moment mal bitte. Weil jetzt müssen wir aber mal gerade reden. Weil erstens, bevor ich den Grund nicht weiß und auch nicht weiß, wo ich hingehe, mache ich es nicht. Und so gibt es noch viele andere Sachen, wo wir gerne wüssten und wir wissen es nicht. Im Sommer ist ein Studienkollegen von uns beiden gestorben, der Andreas Zachhuber aus Bad Ischl. Und der Andi hatte ein schwarzes Fahrrad mit roten Tupfen. Ich habe nie mehr so ein Fahrrad gesehen. Das war sein Fahrrad. Dreigangfahrrad. Und er wohnt in Fernwald und wir kamen von Leihgestern, kam ich immer morgens vorbei. Dann sind wir durch den Bergwerkswald nach Gießen an die Freie Theologische Hochschule gefahren, um dann da zu studieren. Und dann haben wir schöne österreichische Käsespätzle gegessen und ja, viele gute Erinnerungen an den Mann. Der hat auf unserer Hochzeit Cello gespielt, der war ein hochmusikalischer junger Mann. Und dann kriegten wir ein E-Mail von einem anderen Studienkollegen, ja, der Andi Zachhuber, ist neben seiner Frau tot zusammengeklappt. Sie sind einfach oben am Berg gewesen, haben einen schönen Tag gehabt, wups, weg. Und wisst ihr was? Jetzt kommen die Fragen auf. Gott, warum, wieso, weshalb, wir verstehen nicht. Jetzt verstehen wir ja gar nichts mehr. Was soll das Ganze? Der hat drei Kinder, die Ehefrau ist jetzt allein, die sind so alt wie wir. Und wisst ihr, was jetzt das Schwierige ist? Aber das ist genau, was diese Leute in Hebräer 11 gemacht haben. Die Wolke der Zeugen. Es gibt viele Dinge im Leben, die verstehen wir nicht. Da setzt unser Gehirn aus. Und da müssen wir mit Gott bekennen, der in seinem Wort in Jesaja sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und wir leben in einer Gesellschaft, ihr Lieben, wo wir was beigebracht kriegen? Wir glauben nur das, was wir verstehen, seit der Aufklärung 17. Jahrhundert. Und das ist ein Riesenhindernis. Viel Bitterkeit sitzt in den Herzen derer, die Jesus nachfolgen. Warum? Weil sie sagen, wenn ich es nicht verstehe, glaube ich es nicht. Dann gehe ich in die Rebellion gegen Gott. Wenn du alte Missionare guckst, Geschichten von Missionaren von früher, unsere Vorgänger bei der Allianzmission, ja, habe ich mal drüber gelesen, und Anstreicher aus Frankfurt, ja, war so einer der Ersten. Ihr Lieben, was die mitgemacht haben, die hätten das nie ausgehalten, wenn sie immer nur warum, warum, warum gefragt hätten, wie wir. Und wenn sie sich nicht geklammert hätten an Gottes Wort, hätten die es nicht ausgehalten. Die haben in Zimmern geschlafen, wo die Ratten mit übernachtet haben und die haben Sachen erlebt. Da würde jeder heute sagen, das mache ich niemals, haltet es fern von mir. Aber sie sind nicht daran zerbrochen, obwohl sie keinen Halt hatten, den wir heute oft in den Versicherungen und ich weiß nicht wo suchen gehen. Dann geht's noch weiter. Das war die Wolke der Zeugen. Als Nächstes, damit du Halt findest, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Ach, jetzt kommt das leidige Thema Sünde ja auch noch. Aber schaut mal, wenn man in den Kletterpark geht, ja? Musst du, bevor du da reingehst, alles ablegen, ne, Vera? Ja, Jacke aus, sagten die auch zu dir. Zieh die Jacke aus und das ist noch zu viel, ja. Da hinten sind Schließfächer, da muss das rein, Rucksack weg, alles muss weg. Nicht zu viel Ballast mit dir rumschleppen, das stört dich nur beim Klettern. Und das ist ja auch so. Wenn du irgendeine Tasche umhängen hast und die verheddert sich irgendwo, dann hast du ein Riesenproblem. Dann war nicht du das Problem, sondern das, was du dann nicht abgelegt hast. Und dasselbe ist auch, wir verlieren unseren Halt in unserem Leben, weil es Dinge gibt, die sich zwischen dich und Gott gestellt haben. Und das ist ein riesengroßes Problem, wo wir nicht gerne drüber reden. Schuld zugeben ist eine der schwersten Sachen. Ich weiß nicht, wer Kinder hat, der weiß das, oder? Und wir waren alle selber mal Kinder. Und so das Schlimmste war immer, wenn dann der Vater früher sagt, so mein Bürschchen, jetzt komm mal her, ja? Was war das denn jetzt gerade? Tja, das war ich aber gar nicht, ja? Und ihr kennt das ja, wie das so geht, ja? Und doch ist das so entscheidend wichtig. Weil schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wie das ist, wenn Schmutzteile in einem Auto oder Motorradmotor drin sind. Ich habe das mal gehabt. Ich hatte früher eine Zündapp KS 170 Watercool. Das gibt es heute gar nicht mehr. Das war das letzte Zündapp-Motorrad für alle, die da sich ein bisschen auskennen. Ja? Zündapp, Mofas, Mopeds und sogar ein Motorrad. Und da hatte ich mal einen Kolbenfresser drin, wisst ihr warum? Weil Schmutz im Getriebe drin war. Ein ganz kleines bisschen Dreck reingekommen, ja, auseinandergebaut, zusammengebaut, nicht richtig wieder ordentlich gemacht, Dreck im Getriebe drin. Dann funktioniert es nicht mehr. Und genau das Gleiche ist auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn Sünde in deinem Leben ist, die du duldest in deinem Leben, dann merkst du etwas. Und ich weiß es ganz genau von meinem Leben, dass es so ist. Die Bibel sagt, du verlierst den Frieden in deinem Herz, die Ruhe geht weg. Wenn du als Mann heimlich auf die Pornoseiten gehst und deine Frau weiß es nicht, aber du weißt es, und dann liest du und schlägst deine Bibel auf, dann merkst du, dass du den Halt verloren hast, weil dein Herz innerlich so leer ist, weil du ganz genau weißt, ich mache das, aber jedes Mal, wenn ich es dann wieder ausschalte, ist mein Herz genauso leer wie vorher. Und der Heilige Geist sagt, tu es weg, leg's ab. Du verlierst den Halt. Warum? Weil dein Herz verunreinigt ist. Weil da Sand im Getriebe drin ist. Und Gott sagt, mach's doch raus. Leg's ab. Tu es weg, tu es beiseite. Bei Frauen kann es andere Sachen sein, die ihr vielleicht seht. Vielleicht bist du eifersüchtig auf die neue Küche, die deine Nachbarin hat, ja, und dass die immer tollere Kleider hat wie du. Ja, die kann bei, ich weiß nicht, was es alles für tolle Sachen gibt, ja. Ich sag jetzt mal, was weiß ich, bei Boss oder wo geht sie ihre Kleider kaufen, ja. Ich kenne mich da halt nicht so aus, dafür ist meine Frau zuständig, ja. So, da, von daher, aber vielleicht gibt's da andere Sachen, ja, wo sich vielleicht Bitterkeit angeschichtet hat in deinem Leben. Oder ihr als Ehepaar. Vielleicht hat sich ja auch Sünde angeschichtet, weil ihr nicht mehr so miteinander umgeht, wie das Wort Gottes es sagt. Weil du als Mann deine Frau nicht liebst, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, und weil du als Frau deinen Mann langsam anfängst zu verachten und ihn nicht mehr ehren kannst, wie die Bibel das sagt. Dann verliert ihr als Ehepaar, obwohl ihr Christen seid, den Halt in eurem Leben, obwohl ihr Sehnsucht nach Halt habt. Und deswegen rufe ich euch auf. Weihnachten feiern wir weswegen? Ja, die Gesellschaft sagt, wegen dem Konsum. Weil die Lampen überall blinken, egal. In Belgien blinken Lampen, hier blinken die Lampen. Die Musik säuselt, dass sie dir vielleicht links reinkommt und rechts wieder raus, weil du es bald schon nicht mehr hören kannst vor lauter O Tannenbaum, O Tannenbaum. Aber wisst ihr, dafür ist doch Weihnachten gar nicht. Weihnachten ist, dass Gott sagt, ich bin gekommen, um dieses Problem mit der Sünde zu beseitigen in deinem Leben. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Du musst es nicht beseitigen. Das Einzige, was du musst, ist zu Jesus kommen und sagen, Jesus, hier ist mein ganzes zerbröckeltes Leben. Ich habe den Halt verloren in meinem Leben, in meiner Ehe, in meinem persönlichen Leben. Ich habe den Halt verloren in meinem Leben und nun komme ich zu dir und bring dir das. Denn am Kreuz steht oben etwas. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Am Kreuz steht, es ist vollbracht für dich. Du kannst kommen und ablegen. Am Kreuz auf Golgatha sagt Jesus nicht, du musst noch ein besserer Mensch werden. Der Verbrecher am Kreuz, der mit ihm gestorben ist und um Vergebung seiner Schuld fragt, der bekommt sie sofort. Also leg es ab, damit der Heilige Geist dich wieder tragen kann und du wieder Halt in deinem Leben bekommst, nachdem du so viel Sehnsucht hast. Und dann geht's weiter. Und lasst uns, kommt noch so ein Punkt, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe das mal nachgeguckt. In der englischen Übersetzung, in der NIV, heißt es in diesem Satz hier auf Englisch, fix your eyes on Jesus. Hört sich gut an, gell? Fast besser wie im Deutschen, finde ich. Fix your eyes on Jesus. Dasselbe in Französisch, fixer les yeux sur Jésus. So würde man jetzt in Belgien sagen. Genau das Gleiche. Wisst ihr, was das bedeutet? Wozu wirst du aufgefordert? Schaut mal, wenn wir nochmal an den Hochseilgarten denken. Was sagen die dir dann da? Das Wichtigste ist, wenn du durch den Hochseilgarten durchkommen willst, ja, dann musst du das Ziel vor Augen haben. Du musst nicht immer runter gucken. Guck nicht immer, wie tief das Ding ist. Das habe ich früher auch immer gemacht und dann habe ich gemerkt, jetzt werden die Knie weich. Ja. Oh, so hoch. Ja. Du musst das Ziel vor Augen haben. Du musst deine Augen fixieren auf das nächste Podest, wo du hin musst. Wenn das nicht geklappt hat, dann solltest du auf den Mann oder auf die Person gucken, die dich jetzt rettet, sage ich mal. Ja. Die jetzt da zu dir kommt und sagt, komm, jetzt bringe ich dich rüber. Okay, so, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, mich darauf fixieren. Fixieren bedeutet, wenn du etwas fixierst, bedeutet es, dass es unverbrüchlich miteinander verbunden ist. Also wenn du ein Gegenstand irgendwo fixieren willst, dann kannst du entweder ankleben oder anschrauben. Auf jeden Fall machst du es so, dass es unverbrüchlich zusammenbleibt. Und das ist, was die Bibel hier sagt. Fix your eyes on Jesus. Guck nicht überall in der Gegend rum, sondern halte deine Augen so, wie wenn sie an Jesus festgeklebt wären, förmlich. Und jetzt ist die Frage, ja, warum soll ich dann immer die ganze Zeit auch während meines Alltags immer auf Jesus gucken, damit ich den Halt nicht verliere? Ja, deswegen, weil er der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Jetzt mal genau gesagt. Eigentlich ist er jemand, man kann das eigentlich schlecht mit dem Hochseilpark vergleichen, weil Jesus ist jemand, der eigentlich die ganze Strecke, die du zu gehen hast in deinem Leben, die geht er mit dir mit und zwar von dem Tag an, wo du ihn in dein Leben reingelassen hast. Ich denke da an ein anderes Bild, was ich vielleicht da gerade erwähnen möchte. Unser zukünftiger Schwager, bitte? Schwiegersohn, ach, das ist bei mir immer mit den ganzen Verwandtschaftsdingern, das kriege ich nie auf die Reihe. Das hat schon damals der Bruder von meinem Vater versucht, also mein Onkel, der hat das immer schon gesagt, er ist die Tante so und so, Cousine fünften Grades und ich habe nur noch gedacht, ja, jetzt geht bei mir auch alles fünften Grades da oben. Also auf jeden Fall, der Ehemann meiner Tochter, ja, der zukünftige, der macht sowas und zwar, kennt ihr das, am Nürburgring, das ist ja nicht so weit von hier, der läuft dann immer da, den sogenannten Strongman. Habt ihr davon schon mal gehört? Oh, hier sind einige Sportliche unter uns hier. Strongman heißt, das ist so ein Lauf, da musst du auf dem Nürburgring mit 12.000 anderen Leuten laufen, über Strohballen, durch Schlammfelder durch, Netze hochklettern, hinten eine Rutsche runter, dann durchs Schaumbad, danach wieder durch Wasser und das Ganze dann ein Halbmarathon. Und ich habe dann mal gefragt, so, ja, wie ist denn das so, schafft man das? Die Leute sind alle fix und fertig, aber es ist ein schönes Bild. Diese Leute laufen immer im Team, weil dieser Lauf ist so schwer, wenn du mit den nassen Kleidern läufst und dann kalt im Wasser, dann wieder warm, schwitzen. Es ist extrem schwer, aber es ist ein schönes Bild für das, was hier steht. Fix your eyes on Jesus, dem Anfänger und Vollender. In dem Marathon laufen die immer zusammen im Team. Und am Schluss, wenn ihr mal so ein Video guckt auf Google, dann sieht man, dann nehmen die sich so auch mal unter den Arm, ja, oder die schleppen einen ins Ziel dann. Der wird dann halt getragen. weil er einfach nicht mehr kann. Krämpfe in den Beinen und was weiß ich, ganze Gesicht verschlammt und so weiter. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Für mich ist das ein schönes Bild. Der Anfänger und Vollender des Glaubens heißt, Jesus läuft den Lauf mit dir mit. Du läufst nicht alleine. Und jetzt sagst du vielleicht, naja Matthias, also ich habe Jesus noch nie neben mir gesehen, gell? Weder in der Schule noch am Arbeitsplatz. Aber schau mal, wenn jetzt du Christ geworden bist, sagt Jesus, ich gehe zum Vater und wenn ich zum Vater gegangen bin, sende ich euch den Heiligen Geist, weil ich werde euch nicht als Weise, also als Leute, die alleine durchs Leben gehen müssen, zurücklassen. Das heißt, du bist nicht alleine. Wenn du morgens aufwachst, kannst du ab sofort anfangen zu danken und sagen, Herr Jesus, ich habe den Halt verloren in meinem Leben. Ich habe Sehnsucht nach Halt. Aber danke, du bist da. Guten Morgen, Vater im Himmel, du lebst in mir. Wie toll ist das denn, dass du Wohnung in mir genommen hast und dass die gesamte Kraft des Heiligen Geistes mit allem, wo du die Welt geschaffen hast und Jesus von den Toten auferweckt hast, dass du in mir lebst. Und wisst ihr, was das für eine Perspektive gibt? Gibt eine ganz andere Perspektive. Nicht du musst es bringen, nicht du musst nach Halt suchen, sondern er ist dein Halt. Er ist dein Schutz. Er ist deine Kraft. Er ist deine Weisheit. Er ist alles das, was du brauchst. Er lebt in dir. Und darum, fix your eyes on Jesus. Und dann noch das Letzte, der letzte Gedanke. Dann heißt es hier, wie du Halt bekommst. Dann heißt es von Jesus hier, der das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Bei dem Strongman, und ich glaube auch, wenn man im Hochseilgarten ist, viele machen das so als Familie, ja. Und da sagt der Papa zu seinen Kindern, komm, wir schaffen das, wir machen das zusammen, gemeinsam, ja. Da hat man eine gemeinsame Erfahrung. Und wenn du die Leute vom Strongman so guckst, dann reden die miteinander und dann sagen die, hier, weißt du noch, wie es war im Schlammloch, ja, wie wir da durchgekrachen sind. Ja, ich kann es verstehen, ich habe es auch fast nicht geschafft und die Schuhe sind weggerutscht. Und so unterhalten die sich darüber, wie das jetzt ist, diese Erfahrung. Oder wenn man im Hochseilgarten war, wie ging es dir denn da oben, wie wir da durch diese Holztunnel da durchgeklettert sind und so weiter. Wenn du jemanden hast, der dasselbe erlebt hat wie du, ist das sehr ermutigend, weil der versteht dich ja in dem Moment. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wenn hier steht, dass Jesus das Kreuz erduldete und die Schande nicht gering achtet, dann heißt das doch so viel wie, Jesus hat den Hochseilgarten durchgemacht, den du durchmachen musst. Den Strongman deines Lebens hat er durchgemacht. Er ist Mensch geworden an Weihnachten. Und hat all die Anfechtungen, all das Haltlose, was auch in deinem Leben vorkommt, hat er durchgemacht. Er wurde nicht immer mit Beifall bedacht. Viele haben ihn abgelehnt. Er hat viele, viele Schwierigkeiten gehabt in den 3 Jahren seines irdischen Wirkens. Müsst ihr mal untersuchen. Er weiß, wie es dir geht. Und wisst ihr, wie ermutigend das ist? Wie viel Halt gibt das? Dass der König ist, der Könige, dass der sagt, ich bin nicht wie der Unteroffizier, der nebensteht und sagt, ihr kriecht durch den Schlamm und ich guck schon mal zu. Sondern dieser Gott sagt, ich komme runter zu dir, damit du weißt, dass ich weiß, wie sich das für dich anfühlt. Ich habe selbst durchlitten als der lebendige Gott. Und das ist etwas, was einen unheimlichen Halt und eine unheimliche Tragfähigkeit in unserem Leben gibt. Deswegen möchte ich euch Mut machen, ihr Lieben, auch wenn wir uns vielleicht jetzt nicht so schnell wiedersehen werden, macht es so, wie es hier in Hebräer 12 geschrieben steht. Schaut auf die Leute, die es schon geschafft haben, Hebräer 11, die Wolke von Zeugen. Legt alles ab, was dich hindert in deiner Beziehung zu Jesus. Und vergiss nie jeden Tag neu, deine Augen an Jesus dran zu kleben, weil er mit dir läuft und weil er versteht, wie es dir geht. Amen.